Also das sind schon kleine technische Wunderwerke und Hochtechnologie, die auf wenigen Kubikzentimetern komprimiert zusammengesetzt sind. In meiner Ausbildungszeit hat ein Patient mal zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, das ist so, als wenn Sie ein Pferd gegen den Brustkorb tritt. Deshalb ist so wichtig, dass diese Schocks nur dann auftreten, wenn sie wirklich notwendig sind. Und da sind in den letzten 20 Jahren ganz wesentliche Fortschritte erzielt worden.
Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Die Implantation eines Defibrillators soll das Herz davor bewahren, einfach mit seiner Arbeit auszusetzen. Zum Beispiel bei Herzschäden oder einer Herzschwäche vorliegen, die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen können, die bis zum plötzlichen Herztod führen. Wie funktionieren diese kleinen Geräte? Welche Patienten profitieren besonders davon und mit welchen möglichen Risiken ist vielleicht sogar zu rechnen? Darüber spreche ich nun mit dem Kardiologen Professor Gerhard Hindricks. Und damit hallo, Professor Hindricks. Ich freue mich, Sie heute als meinen Gesprächspartner und Experten zu begrüßen.
Ja, ich bin gerne bei Ihnen und freue mich auch aufs Gespräch.
Professor Hindricks ist Leiter der Rhythmologie am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Hindricks, über welche Zahl an Patienten reden wir eigentlich, die jetzt aktuell schon einen solchen Defibrillator in der Brust implantiert haben?
Wir kennen die jährlichen Implantationsraten so ungefähr für die Bundesrepublik Deutschland. Das sind so zwischen 15.000 und 17.000 Neuimplantationen in jedem Jahr. Wenn man so ein Stückchen weit über die Jahre das dann aufsummiert, dann kommt man doch schnell auf 80.000 bis 100.000 Menschen, die betroffen sind. Also wir haben es hier nicht mit einer kleinen, sondern mit einer Gruppe von beteiligten und betroffenen Menschen zu tun.
Aber wann genau braucht ein Patient einen solchen Defibrillator? Manchmal steht Deutschland sogar in der Kritik, dass es zu häufig gemacht wurde.
Es gibt die wirklich guten und fundierten Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die für den deutschen Raum von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie auch übernommen worden sind, die ein sehr, sehr gutes Abstecken des Rahmens für die Notwendigkeit zur Implantation eines Kardioverter-Defibrillators an- und auslegen. Man muss zwei grundsätzlich unterschiedliche Szenarien dabei berücksichtigen. Einmal die sogenannte Sekundärprävention. Ich erkläre, was das ist. Mhm. Von Sekundärprävention spricht man, wenn ein Betroffener einen plötzlichen Herztod oder eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung überlebt hat. Mhm. Erfreulicherweise. Dann wird gemeinsam mit den Ärzten im Krankenhaus überlegt, ob durch einen Defibrillator das nochmalige Auftreten einer solchen Rhythmusstörung verhindert beziehungsweise die Auswirkungen abgefangen werden können. Sekundärprävention. Mhm. Der weitaus größere Anteil der Defibrillatorträger ist aber mit einer Notwendigkeit zur Primärprävention ausgekleidet und belegt worden. Von der Primärprävention spricht man, wenn es aufgrund einer schweren strukturellen Herzerkrankung oder in selteneren Fällen auch einer genetischen Herzerkrankung zu einem erhöhten Risiko für das Auftreten lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen oder den plötzlichen Herztod kommen kann. Bei diesen Menschen wird ein Defibrillator sozusagen prophylaktisch vorbeugend implantiert.
Und das Verhältnis ist etwa 30% Sekundärprävention und 70% Primärprävention.
Mindestens 70, 30, vielleicht sogar 80, 20. Also die Primärprävention, die vorbeugende Implantation ist deutlich häufiger. Der Kreis der potenziell Betroffenen auch deutlich größer.
Und wenn ein solcher Defibrillator einmal implantiert ist, also man kürzt es ja oft mit ICD ab, bleibt er dann ein Leben lang? Oder gibt es da auch mal Ausnahmen, dass sich eine Situation stabilisiert?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage bei und Gegenstand einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung. In vielen, vielen Fällen muss man sagen, sind die Risiken auch über die Zeit so stabil hoch, dass es gut ist, dass auch nach dem Auslaufen eines Defibrillators, wenn die Batterie ausgelaufen ist, die Neuimplantation als Aggregatwechsel, also Austausch des Aggregats notwendig wird. Es gibt aber auch Konstellationen, bei denen man, wenn sich die Risiken verändert und verringert haben, durchaus mal entscheiden kann, der Defibrillator braucht nicht ausgewechselt zu werden oder der Defibrillator kann sogar mit allen Sonden, die im Herzen liegen, explantiert werden.
Das wäre natürlich ein glücklicher Zustand, wenn man irgendwann auf das kleine Gerät verzichten könnte. Aber es gibt ja auch nicht nur das eine Gerät, das implantiert werden kann, sondern es gibt ganz verschiedene Modelle, die auch an unterschiedlichen Stellen durchaus implantiert werden. Wo genau besteht da der Unterschied?
Der grundlegende Unterschied besteht in zwei unterschiedlichen Bauarten des Defibrillators. Der eine mit einer direkten Verbindung zum Herzen mit sogenannten Elektroden. Das Gerät wird in der linken Schultergrube in aller Regel implantiert und ist dann mit kleinen Drähten, die elektrische Augen sind, mit den Herzkammern verbunden, um die elektrische Aktivität sehen und messen zu können. Mhm. Und notwendig auch einen rhythmussichernden Stromstoß abgeben zu können, wenn lebensbedrohliche Rhythmusstörungen auftreten. Man spricht von den sogenannten transvenösen Defibrillatoren. Vorteil dieser Geräte ist, dass sie sehr eng mit dem Herzen verbunden sind und sehr gut sehen können, was im Herzen passiert mit dem sogenannten elektrischen Auge. Mhm. Nachteil ist, dass die Elektroden, die kunststoffummantelt sind, in den großen Blutgefäßen liegen. Und wann immer Kunststoff im Kreislauf und im Herzen platziert wird, ist das ein Magnet für Keime und Bakterien. Dementsprechend besteht bei diesen Aggregaten doch ein messbares Risiko für eine Keimabsiedlung, Bakterienabsiedlung auf den Sonden mit einer nachfolgenden Herzinnenhautentzündung. Wir nennen das einer Endokarditis. Mhm. Davon abzugrenzen sind die Defibrillatoren, die unter der Haut implantiert werden, ohne eine direkte Verbindung zum Herzen zu haben. Wie funktioniert denn das? Ganz einfach. Der Defibrillator wird in der Achselgrube, so unterhalb der Achsel auf der linken Seite, implantiert und wird mit einer Elektrode, die unter der Haut durchgeführt wird und die hoch wieder fast an den Hals herangeführt wird, versehen. Und diese Elektrode kann ebenfalls mit einem etwas entfernt vom Herzen elektrischen Auge sehen, wie die elektrische Aktivität des Herzens ist und gegebenenfalls auch gemeinsam mit dem Generator ein Stromstoßimpuls abgeben. Mhm. Vorteil ist, dass das Gerät eben nicht direkt mit dem Herzen verbunden ist und nicht direkt in den Blutgefäßen liegt. Dementsprechend ist das Risiko für eine Herzentzündung auch deutlich geringer als bei dem transvenösen Defibrillator. Nachteil ist, der ist ein bisschen weiter weg vom Herzen und deshalb ist das elektrische Auge auch nicht ganz so klar und nicht so gut. In der Ferne sieht man immer ein bisschen schlechter und das gilt auch für diesen Defibrillator. Zweite Besonderheit ist, dass der Defibrillator, weil er etwas weiter weg vom Herzen ist, etwas höhere Energien braucht, um den rhythmusrettenden Stromimpuls abzusenden. Dritter Nachteil oder Besonderheit dieser herzfernen Defibrillatoren, der subkutanen Defibrillatoren, um den Fachausdruck einmal einzuführen, ist, dass sie auch nur eingeschränkte Herzstimulationsmöglichkeiten haben.
Das heißt, sie können den Schock auslösen, aber nicht blande im Hintergrund, wenn es nur eine leichte Rhythmusstörung ist, sozusagen das Herz wieder zurück in Takt bringen.
Genauso ist das. Das heißt, so diese schmerzarmen Überstimulation, so das Herz wieder über einen Rhythmus von unterschwelligen Impulsen zur Ruhe zu bringen. Das können die subkutanen Defibrillatoren im Moment, Klammer auf noch, Klammer zu, so gut. Technische Innovationen sind im Moment unterwegs und ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird.
Und es gibt ja noch eine dritte Form eines Defibrillators, die ist noch ganz neu. Ich habe gelesen, Ende des Jahres rechnet man damit, dass man diese dritte Form eines Defibrillators auch beim Patienten wirklich einsetzen kann.
Sie sprechen vom extravaskulären Defibrillator.
Genau.
Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Der extravaskuläre Defibrillator ist ein Stückchen ein Zwischending zwischen beiden. Auf der einen Seite ist er etwas näher am Herzen, weil die Elektroden unter dem Brustbein verlegt werden, also deutlich näher am Herzen. Auf der anderen Seite ist er, wie der Name schon sagt, extravaskulär, also außerhalb der Gefäße platziert und hat dementsprechend auch mutmaßlich und nach den Daten, die im Moment vorliegen, geringes Risiko für Komplikationen wie Herzmuskelentzündung. Besonderheit bei diesem extravaskulären Defibrillator ist, dass er ähnlich wie der klassische transvenöse Defibrillator auch diese Stimulationsfunktionen drin hat. Also wir sehen schon, dass die Technologie sich weiterentwickelt und dass auch bei Aggregaten, die außerhalb des Herzens platziert werden, heute und morgen mehr möglich ist als in der Vergangenheit.
Mhm. Macht natürlich die Qual der Wahl vielleicht auch aus. Wie wählt man aus, welcher Patient von welcher Form am meisten dann profitieren würde?
Das ist im Grunde relativ einfach. Bei den Patienten, von denen man erwartet, dass sie diese schmerzarmen Überstimulationen wohl häufiger gebrauchen werden, würde man sich heute für einen normalen transvenösen Defibrillator entscheiden, weil diese Geräte gerade in der Situation sehr, sehr zuverlässig und gut funktionieren. Bei Patienten, von denen man glaubt, dass eher eine Elektroschockbehandlung bei lebensbedrohlicher Kammerflimmerrhythmusstörung notwendig ist und diese Überstimulationsfunktion nicht so wahrscheinlich gebraucht werden wird, kann man sich auch für den subkutanen Defibrillator oder den extravaskulären Defibrillator entscheiden. Gleichzeitig spielt natürlich auch das Risiko für Infektionen eine Rolle, wann immer das Risiko für Infektionen erhöht ist aufgrund von anderen begleitenden Erkrankungen, wäre natürlich die Tendenz, das Risiko zu reduzieren durch einen subkutanen oder extravaskulären Defibrillator mit zu berücksichtigen und zu bedenken. Dann gibt es, das will ich gerne noch sagen, eine bestimmte Gruppe von Menschen mit einem erhöhten Risiko für den plötzlichen Herztod, die eher jünger sind und sogenannte Kanalerkrankungen haben, Brugada-Syndrome, QT-Syndrome. Bei diesen Patienten ist der subkutane oder der transvenöse Defibrillator wahrscheinlich von besonderem Vorteil, weil lange Laufzeiten zu erwarten sind und dementsprechend das Risiko der Entzündung anders zu bewerten ist als bei kürzeren Laufzeiten.
Also würde auch durchaus das Alter des Patienten eine Rolle spielen. Macht es auch einen Unterschied, ob Mann oder Frau, weil die Herzen von ihrer Struktur, von ihrer Größe ja auch ein bisschen unterschiedlich sind?
Die Größe der Herzen spielen dabei weniger eine Rolle, wohl aber die Konstitution. Sehr zarte Personen, Männer und Frauen, haben natürlich manchmal wenig Muskel, wenig Masse im Bereich, in dem etwas größere subkutane Defibrillator implantiert werden muss. Das heißt, die Konstitution spielt dann eine Rolle, das Geschlecht eigentlich weniger. Mhm. Man braucht etwas mehr Raum und ein etwas kräftigerer Brustkorb ist da eher günstig als ungünstig.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wie groß sind eigentlich inzwischen die Geräte? Die sind ja über die Jahre sowieso geschrumpft. Aber welche Ausmaße hat das heute und wie genau funktioniert die Technik?
Also das sind schon kleine technische Wunderwerke und Hochtechnologie, die auf wenigen Kubikzentimetern komprimiert zusammengesetzt ist. Ich weiß noch, dass ich so in meiner Ausbildungszeit die ersten Defibrillatoren gesehen habe, die noch im Bauch implantiert werden mussten, weil im Brustkorb überhaupt gar kein Platz war für so große Aggregate. Die hatten also sicherlich noch so 12, 13 Zentimeter mal 8 Zentimeter mal 2,5 Zentimeter. Also so.
Also das ist dann wirklich ein Gerät, ein groß.
Ja, das ist ein echtes Gerät. Also so, stellen Sie sich vor, ein großes iPhone und das dreimal so dick. Legen Sie drei aufeinander, da kommt man da so ungefähr raus. Die Geräte sind über die vielen Jahre, und wir sind ja 30 Jahre in der Entwicklungsgeschichte des Defibrillators, mehr schon als 30 Jahre unterwegs, sind deutlich kleiner geworden. Das hatte in allererster Linie den Grund, dass die Batteriekapazitäten besser geworden. Die Batterien sind einfach besser geworden, können mehr Energie über längere Zeit speichern. Früher waren 80-85% des Gesamtvolumens dieser Geräte Batterie. Und die Batterien sind kleiner und leistungsfähiger geworden, sodass deshalb die Geräte heute vielleicht noch ein Drittel von der Größe früherer Geräte ausmachen. Gleichzeitig ist die Laufzeit aber um das Dreifache gestiegen. Also die ersten Geräte, mindestens das Dreifache, die waren nach 2 Jahren leer. Und heute sind Laufzeiten von 6, 8, manchmal 10 Jahren mit den Aggregaten durchaus.
Das ist erstaunlich.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und das ist für die betroffenen Menschen auch wichtig, weil ja jede Reoperation mit einem Austausch des Gerätes, weil die Batterie schon wieder die Grätsche gemacht hat, nicht mehr funktioniert, geht mit dem Risiko der Reoperation einher. Und das hat wiederum eine direkte Beziehung zum Risiko der Herzentzündung. Also die gesamte Entzündungsrisiken verdoppeln sich quasi mit jeder Reoperation. Mhm. Deshalb, je weniger Operationen gilt auch da, desto besser.
Und das Risiko bei den kleinen Geräten, wie hoch ist es einzuschätzen, dass auch mal Fehlabgaben eines Schocks stattfinden? Wie stark ist so ein Schock für jemanden, der noch keinen Defibrillator trägt? Wie kann ich mir das vorstellen von der Stärke her?
Die Geräte sind schon sehr, sehr energiestark, müssen das auch sein, um das elektrische Chaos, den Herzstillstand effektiv beenden zu können. In meiner Ausbildungszeit hat ein Patient mal zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, das ist so, als wenn Sie ein Pferd gegen den Brustkorb tritt.
Also schon deutlich, ja.
Schon deutlich. Das ist also schon ein ganz erheblicher Eingriff, der mit erheblichen Schmerzen einhergeht. Deshalb ist so wichtig, dass diese Schocks nur dann auftreten, wenn sie wirklich notwendig sind. Mhm. Und auch da sind in den letzten 20 Jahren ganz wesentliche Fortschritte erzielt worden. Die ersten Generationen der Geräte hatten immer noch das Problem, dass sie wahrhaftig gefährliche Rhythmusstörungen nicht von solchen Rhythmusstörungen sauber unterscheiden konnten, die eigentlich gefährlich aussahen, aber gar nicht gefährlich waren und dann einen sogenannten unangemessenen Schock abgegeben haben. Also einen Schock, der gar nicht gebraucht wurde. Bedauerlicherweise ist bei diesen unangemessenen Schocks in aller Regel der Patient voll wach, weil er gar keine lebensbedrohliche Rhythmusstörung hat und bekommt diesen Schock dann bei vollem Bewusstsein mit allen Auswirkungen mit. Und wenn es dann mal ganz schlecht läuft, dann können das auch mal 3, 4, 5, 6 Schocks hintereinander sein. Heute sind die Geräte deutlich besser und haben im Grunde 2 Vorteile gegenüber den frühen Defibrillatorgeräten. Das eine ist, dass die Algorithmen, das heißt die Rechenkünste der Defibrillatoren deutlich besser geworden sind, um zu unterscheiden, was ist nun wirklich, was muss ich behandeln und wo kann ich auch mal kann ich es einfach auch mal laufen lassen. Also unangemessene Schocks treten deutlich seltener auf. Und man hat gelernt, dass man die Grenzen bis zum Auftreten eines Schocks deutlich nach oben setzen kann. Mhm. Auch das hat dazu geführt, dass insbesondere die unangemessenen Ereignisse und Schocks deutlich zurückgegangen sind.
Mhm. Und da betreuen Sie ja auch mit eine Studie, die genauer das jetzt auch untersuchen möchte, die Risiken eines Defibrillators und wie auch die Langzeitprognose für Patienten dann ist, wenn sie einen Defibrillator implantiert bekommen haben.
Ja, wir beschäftigen uns intensiv mit einer großen europäischen Studie, die sich mit dem Nutzen der Defibrillatortherapie und dem genaueren Erkennen von Menschen und Patienten, die von einem Defibrillator profitieren, auseinandersetzt. Das Projekt heißt PROFIT. und wird von der Europäischen Kommission gefördert, weil die Daten, die im Moment in den Leitlinien stehen, auch schon 20, 25 Jahre alt sind. Und in den letzten 25 Jahren hat sich in der Herz-Kreislauf-Medizin Wesentliches geändert. Viele neue Medikamente sind eingeführt worden, viele neue Behandlungstechniken im Herzkatheterbereich sind eingeführt worden, die natürlich Auswirkungen haben auf die Risiken oder hinsichtlich der Risiken für den plötzlichen Herzschlag und dann natürlich auch Auswirkungen haben darauf, ob der Defibrillator die beste Behandlung ist, notwendig ist oder vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Mhm. Ein Leben ohne Defibrillator, wenn man ihn denn nicht braucht, ist sicherlich besser als ein Leben mit Defibrillator, wenn er gar nicht nötig ist.
Gar keine Frage.
Genau. Und in dem Bereich bewegen wir uns mit einem großen europäischen Konsortium. Wir werden in den nächsten 3 Jahren etwa 3.500 Patienten in 2 Gruppen, einmal mit Defibrillator, einmal ohne Defibrillator, jeweils mit der optimalen medikamentösen Behandlung ausgestattet, nach dem Zufallsprinzip aufteilen, man nennt das randomisieren, mhm, und dann gucken, wie die Komplikation oder auch der Nutzen der Defibrillatortherapie sich gestaltet. Die PROFIT-Studie ist das größte weltweit laufende Projekt im Bereich der Primärprävention des plötzlichen Herztodes, also für diejenigen, die ein hohes Risiko haben, höheres Risiko haben, aber noch kein Ereignis gehabt haben, und bezieht sich besonders auf die Patienten, die mal einen Herzinfarkt gehabt haben.
Da könnten sich dann wahrscheinlich Patienten, die sich dafür interessieren, auch durchaus direkt an Sie wenden oder an die Charité.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Für diejenigen Patienten, die jetzt aber schon einen Defi implantiert haben, Sie haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, das Risiko von Infektionen ist zum Beispiel gegeben. Können Sie aus Ihrer Praxis ein paar Tipps geben, worauf die Patienten achten sollten, woran sie vielleicht merken, da ist irgendwas nicht in Ordnung, der funktioniert möglicherweise auch nicht so gut, wie er funktionieren soll?
Ja, zum einen fängt alles ein bisschen damit an, dass man immer unaufgeregt, aber aufmerksam ein Auge auf die Implantationsstelle hält. Wenn die Aggregate frisch implantiert sind, schont man sich, bis das wirklich gut und sicher verheilt ist, dass sich von außen nicht durch so kleine Risse und Ritzen in der Operationswunde Keime in die Tasche, ist die Höhle für das Gerät, einschleppen. Wenn da einmal Keime drin sind, dann kriegt man die nicht wieder raus, mhm, und das ganze Gerät explantiert werden. Also das ist immer so eine kritische Phase, dass man da sehr, sehr vorsichtig ist. Dann sollte man vorsichtig sein mit allen chronischen mechanischen Belastungen, also mit allen Schrubbelastungen in dem Bereich, in dem der Defibrillator liegt. Das kann manchmal ein bisschen problematisch sein bei Sicherheitsgurten, die da rüberlaufen. Auf der Fahrerseite zieht man so rüber. Da muss man sich dann ein bisschen drauf einstellen. Entweder den Gurt so einstellen, dass er vielleicht so ein bisschen höher und in dem Bereich ein bisschen mehr Abstand hat, oder das vielleicht auch so ein bisschen unterpolstern. Dann sollte man darauf achten, dass man dieses insgesamt geringe, aber wenn es passiert, gefährliche Risiko der Herzinnenhautentzündung, der Endokarditis, möglichst, dass man das Risiko kennt, das ist wichtig, dass man die Symptome kennt, das ist wichtig, und dass man dann alles tut, um die Risiken möglichst gering zu halten.
Und was wären typische Symptome, die so eine kleine Alarmstimmung auslösen sollte?
Das ist so die klassische Blutvergiftung, also das Einschwemmen von Keimen ins Blut und die Absiedlung dieser Keime auf den Plastikschläuchen der Defibrillatoren. Und die Keime, die setzen sich auf diesen Plastikschläuchen so Schicht für Schicht für Schicht für Schicht drauf und wachsen zu sogenannten Zellhaufen zusammen. Man nennt das Vegetation. Die können durchaus mal 1, 2, 3 Zentimeter dick und mehrere Zentimeter lang werden. So, wenn die einmal drauf sitzen, dann kriegt man die nicht mehr raus, weil die in sich nicht durchblutet sind und sogenannte Antibiotika, also zellabtötende, keimabtötende Medikamente, da gar nicht mehr richtig hin.
Mhm. Aber als Patient sehe ich das ja zuerst mal gar nicht. Also woran merke ich das als Patient? Kriege ich Fieberschübe? Kriege ich Schmerzen? Rötet sich die Stelle?
Eine Rötung im Bereich der Implantationsstelle ist immer ein Alarmsignal. Also wenn sich das rot rötet, gut, dass Sie das nochmal ansprechen, mhm, wenn da so ein Erguss drunter steht, wenn man so das Gefühl hat, da ist aber Flüssigkeit drin, mhm, dann zum Kardiologen, dass der einmal drauf guckt, wenn da sich Eiter entleeren sollte, auch das sieht man gelegentlich. Oder wenn sich der Narbenbereich so ein bisschen aufdehnt und man das Gefühl hat im Spiegel, man könnte fast auf das Gerät drauf gucken, dann direkt zum Kardiologen gehen. Das sind die lokalen Zeichen. Und dann gibt es natürlich die sogenannten systemischen, den ganzen Körper betreffenden Zeichen der Blutvergiftung mit Keimen. Das ist hohes Fieber, das ist Schüttelfrost. Das sind so die Dinge, die man auch bei einer schweren Grippe erlebt. Wenn solche Symptome auftreten, dann, gerade wenn man Defibrillatorträger ist, mit besonderer Aufmerksamkeit aufgestellt sein, damit sich eine solche Herzinnenhautentzündung nicht ergibt.
Ganz wichtige Punkte. Manchen Patienten, so ganz am Ende des Lebens, überfällt dann auch nochmal die Sorge, was macht der Defibrillator eigentlich mit meinem Herzen im normalen Sterbeprozess? Kann ich eigentlich normal sterben? Holt er mich immer wieder zurück? Und vielleicht sogar noch weiter, nach dem Tod, kann ich mit diesem Gerät in der Brust ganz normal beerdigt werden? Zum Beispiel auch in einem Krematorium, oder geht da irgendwas los?
Das sind alles wichtige Fragen, Frau Ney. Und deshalb danke ich Ihnen, dass wir auch das offen ansprechen, weil die Menschen das bewegt, auch aus gutem Grund. Natürlich ist das so, dass der Defibrillator nicht unsterblich macht. Und man kann, wenn der Moment dann eben da ist, auch mit einem Defibrillator sterben. Es gibt Grenzsituationen, in denen die betroffenen Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen und den betreuenden Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern entscheiden, ob man ein solches Gerät deaktivieren sollte, damit der Übergang vom Leben zum Tod menschenwürdig ist. Nach meiner persönlichen Erfahrung jetzt über viele, viele Jahrzehnte habe ich erfahren, dass man das immer dann am besten bewältigt, wenn man offen darüber spricht und die Möglichkeiten, die man hat, damit umzugehen, den Betroffenen in allererster Linie und dem Umfeld vorstellt, damit eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden kann. Also natürlich kann man sterben und auch in aller Ruhe einschlafen und sterben mit einem Defibrillator. Ja, wie geht's dann weiter? Sie hatten das angesprochen. Kann man mit einem Defibrillator beerdigt werden, wie wenn man keinen hätte? Was die Erdbestattung angeht, ja, völlig ohne jede Einschränkung. Was die sogenannten Feuerbestattungen, Klammer auf Krematorium, Klammer zu, angeht, muss man sagen, dass diese Defibrillatoren im Rahmen der Verbrennung zu ganz leichten Implosionen führen können. Das sind also, können sich Druckänderungen bei dieser großen Hitzewirkung aufbauen, die dazu führen, dass zu so einer kleinen, man nennt das Verpuffung, kommt. Deshalb ist es in einigen Krematorien heute noch so, dass geraten wird, die Geräte zu explantieren. Das Bestattungshaus kümmert sich darum. In vielen Krematorien ist heute aber auch so, dass die Risiken als gering eingeschätzt werden und dass das nicht mehr notwendig ist.
Also man muss das einfach dann auch entsprechend klären, kann genauso gut mit dem Defi funktionieren.
Genau. Genau, es muss nur besprochen werden. Und ich glaube, dass die zuständigen Bestattungsunternehmen sich da mittlerweile auch sehr, sehr gut auskennen.
Ja, vielen Dank, Professor Hendricks, für diese sehr hilfreichen und umfangreichen Informationen rund um das Thema Defibrillator.
Ja, mir hat es Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke. Was können wir als Impuls mitnehmen? Ein implantierter Defibrillator ist in der Lage, Leben zu retten. Der Vorteil des kleinen Ironmans in der Brust hinsichtlich seiner Schutzfunktion vor einem plötzlichen Herztod, das ist bei etlichen Patientengruppen inzwischen deutlich belegt. Informationen zum plötzlichen Herztod und dem Einsatz von Defis, die finden Sie übrigens auch in der Sonderbroschüre der Deutschen Herzstiftung passend zu den Herzwochen 2023. Die können Sie über die Website der Deutschen Herzstiftung bestellen unter www.herzstiftung.de. Und damit bedanke ich mich wieder herzlich für Ihr Zuhören. Bleiben Sie im Takt und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.